denken, Reisen im Norden bis nach Schottland hoch, im Süden durchaus bis Äthiopien oder das heutige Äthiopien, im Westen Spanien, das heutige Portugal, im Osten schon über Irak, Iran bis nach Indien, zu Fuß oder auf einem Esel, reiche Ritter, vielleicht auch zu Pferd. Die Orientierung war die mündliche Überlieferung, vielleicht auch ein paar Wegzeichen. Die Orte, die Städte, in denen man war, durch die man kam, kannte man nicht. Und sicher war es auch gefährlich in gewissem Maß. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass eine Aufgabe der Reisenden am Tag war, den Horizont abzusuchen. Können wir das Bild machen? Da ist es. Den Horizont abzusuchen nach einem Zeichen. Habt ihr eine Idee? Nach was? Ja, vielleicht auch Sonnenstand, aber nach einem Kreuz. Und ich habe dieses Bild, hat ChatGPT mir gemacht und die anderen übrigens auch. Aber es kam sofort, ohne dass ich es überhaupt eingegeben habe, das Kreuz am Horizont. Ja, die Orientierung war zu gucken nach einer Kirche, nach einem Kloster, einer Kapelle. Die christlichen Gemeinschaften damals hatten eine Willkommenskultur. Fremde und Pilger wurden meist willkommen geheißen. Sie waren in einem sicheren Ort, bekamen eine Mahlzeit und oft auch einen Schlafplatz. Und für Reisende war das eine Selbstverständlichkeit. Christen haben das gemacht, bereits seit 1000 Jahren. Die christlichen Gemeinschaften wussten um die Lehre Jesu, über Gemeinschaft, was er priorisierte, und sie sahen es als Teil ihrer Berufung, ihres Auftrags an. Könnte so ein Bild im Kloster im Mittelalter gewesen sein. Ein gedeckter Tisch und Gemeinschaft. Christen hießen Fremde willkommen, als würden sie Jesus willkommen heißen. Und es scheint keine Unterschiede zu geben, wer am Tisch Platz nehmen durfte. Ganz verschiedene Menschen. Ein herzliches Willkommen, ein gedeckter Tisch und Gemeinschaft war im Denken verankert und hat die Kultur und das praktische Leben geprägt. Und das ging auch noch einige Jahrhunderte so weiter. Und heute? Heute ist es anders. Die Strecke ist keine Herausforderung mehr. Wir können innerhalb von Stunden an all den genannten Orten sein. Und Verpflegung sieht heute auch anders aus. Oder so? Das ist auch ChatGPT. Man sucht uns nicht mehr. Die Welt ist ein anderer Ort geworden. Man sucht uns Christen nicht mehr, aber auch viele von uns suchen nicht mehr. Und ich sage das und ich möchte keinem hier zu nahe treten. Ich weiß, wie viel Arbeit wir oder Engagement wir in Aktivitäten stecken. Trotzdem hat es auch lange gedauert, bis wir uns nach den Lockdowns zurückarbeiten konnten. Die Uli sagt, jetzt sind bei den Essen wieder mehr Leute langsam dabei. Und das ist auch gut so. Trotzdem glaube ich, dass sich viel verändert hat und dieses Jahr mit dem Umbau auch nochmal eine besondere Herausforderung für uns als Gemeinde ist. Und ich denke, dass deshalb die neue Predigtreihe auch sehr gut passt. Wir könnten das Bild wegmachen, ohne das nächste zu zeigen. Danke. Wir vertiefen mit dieser Predigtreihe auch mit dem Thema auch den Auftrag, den die Gemeinde hat, mit dem wir uns ja im letzten Jahr schon beschäftigt haben. Erinnert ihr euch noch? Gnade? Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienst und Evangelisation. Wir fangen heute mit der Predigtreihe am Tisch mit Jesus an und in erster Linie geht es am Tisch um Gemeinschaft, aber auch die anderen Aufträge, wenn wir Stück für Stück sehen, haben da ihren Platz. Konkret werden wir die nächsten Wochen bis Ostern quasi von einer Mahlzeit zur nächsten gehen im Lukas-Evangelium. Heute haben wir mehr einen allgemeinen Blick darauf. Welche Bedeutung hatten die Mahlzeiten für Jesus? Und der Bruce hat dann den Part, welche Bedeutung die Mahlzeiten für uns als Gemeinde oder als Gemeinde und für uns heute haben. Jesus von Beginn seines öffentlichen Wirkens auf dem Weg bis zum Kreuz fokussierte sich auf drei Dinge: Predigen und Lehren, Heilung von Kranken und Mahlzeiten. Viel Zeit verbringt er mit Menschen bei Essen. Und tatsächlich ist auch die Gemeinschaft, in der Gemeinschaft bei Tisch viel Lehre. Lukas berichtet darüber ausführlich. Das sind die Berichte von den Mahlzeiten, bei denen Jesus war, gemeinsame Mahlzeiten mit richtigen Menschen, mit den Zöllnern, mit dem Pharisäer Simon, wo Jesus von der Sünderin gesalbt wird, das Essen der 5000, das Essen bei Maria und Martha, mit den Jüngern das letzte Abendmahl, mit den Emmaus-Jüngern das gemeinsame Essen. So viele. Und wir wollen denen nachspüren und die erörtern und schauen, was für eine Bedeutung diese gemeinsamen Mahlzeiten für uns haben. Und Jesus war nicht nur auf dem Weg von einer Mahlzeit, bei einer Mahlzeit oder kam von einer Mahlzeit. Er hat die Mahlzeiten auch immer wieder in Gleichnissen verwendet. Das große Hochzeitsbankett in Lukas 14, das Festessen, als der verlorene Sohn heimkam, die Hochzeitsgäste, die nicht fasten sollen, der bittende Freund, der bittet um Essen, als er Besuch bekommt. Mahlzeiten, gemeinsames Essen in Person oder als Gleichnis sind die Strategie oder Methode, wie Jesus Menschen lehrte, wie er Beispiele gibt, wie er sie einbindet. Und so sehr, dass dann in Lukas 7,34 steht, der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt. Und ihr sagt, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Und das war Jesu Antwort, weil vorher wurde ja auch Johannes der Täufer kritisiert, der gefastet hat und in der Wüste war und den man da als besessen bezeichnet hat. Also wie man es macht, gibt immer die Möglichkeit zur Kritik. Wir gehen auf die einzelnen Mahlzeiten in den nächsten Wochen im Detail ein. Ich will euch eigentlich nur einen Vorgeschmack geben. Für mich war das, als ich mich damit beschäftigt habe, wir kennen ja die meisten Geschichten, um die es da geht. Vieles ist die Speisung der 5000 oder das kennen wir ja, das haben wir schon gehört. Und trotzdem habe ich für mich festgestellt, was Jesus da lehrt, da war immer wieder eine Überraschung drin. Da war immer noch mal ein anderer Schwerpunkt drin, noch eine andere Ebene drin. Zum Beispiel so am Tisch der Vergebung. Da geht es um das Essen bei dem Pharisäer Simon und die Frau, die Sünderin, kommt mit dem Salböl und salbt Jesus die Füße. Ich denke, die meisten haben das schon gehört. Die Geschichte lehrt über praktizierte Liebe und Vergebung. Aber sie lehrt auch über die vielfältige Gemeinde, über die Vielfältigkeit in der Gemeinschaft, so unterschiedliche Menschen an einem gemeinsamen Tisch, die sich im Leben außerhalb der Gemeinde vermutlich nicht kennengelernt hätten, die nichts verbindet, außer Jesus. Jesus zieht auch uns zu sich und vereint uns am Tisch der Vergebung. Jesus gebraucht diese Essen, um Mauern zwischen Menschen, die zwischen Menschen stehen, niederzureißen oder Gräben zu überbrücken. Dieser Tisch der Vergebung und Liebe vereint uns in aller Unterschiedlichkeit. Wie der Tisch, an dem wir das Abendmahl einnehmen, bis wir am Ende alle vereint sind am Tisch beim Hochzeitsmahl des Lammes. So werden wir viele Facetten, die Jesus mit Menschen, viele Facetten der Mahlzeiten, die Jesus mit Menschen einnimmt, am Tisch des Lebens, So werden wir viele Facetten der Mahlzeiten, die Jesus mit Menschen einnimmt, hören. Zum Beispiel am Tisch des Lebens. So haben wir die Predigt der Speisung der 5000 genannt. Wie zeigt sich Gott einer hungrigen Welt? Und im übertragenen Sinne sind wir alle hungrig. Und Gott stillt dieses Bedürfnis. Im Überfluss, wie bei der Speisung der 5000. Am Tisch der Vielfalt, alle sind eingeladen. Am Tisch der Demut, wer nimmt den Ehrenplatz ein? Oder am Tisch der Freude, retten, was verloren ist. Das Essen mit Zachäus. Jesus ruft ihn beim Namen und er veranstaltet ein Festessen mit großer Freude. Natürlich am Tisch des Herrn, was bedeutet dieses Mal? Die Schönheit der Errettung. Und dann nach der Auferstehung mit den Emmaus-Jünger unterwegs. In Trauer, Zweifel, Unglaube. Das war der Tag der Auferstehung. Die Frauen waren morgens am Grab, die Jünger waren am Grab. Aber die Emmaus-Jünger haben sich auf den Weg gemacht. Sie sind auf dem Weg weg. Weg von den anderen Jüngern und weg von Jesus. Vermutlich traumatisiert von den Ereignissen der letzten Tage. Wie weit weg die Emmaus-Jünger schon waren von Jesus, können wir an der Aussage erkennen in Lukas 24, 19. Da sagt einer der beiden, da ist Jesus schon da und dann sagt er, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet vor Gott und dem ganzen Volk war. Ein Prophet? 3 Tage vorher war er noch der Messias. Haben die Jünger bekundet. Und in Vers 21 sagten sie, wir hatten gehofft. Die Hoffnung in der Vergangenheit. Wir hatten gehofft. So herzzerreißend. Aber Jesus kommt zu ihnen. Jesus zeigt ihnen die Hoffnung, die aus dem Wort kommt. Und er zeigt ihnen durch die ganze Schrift, wie alles auf Jesus, den Messias, hindeutet. Ob bei Daniel, bei David, in den Psalmen, bei den Propheten, bei Jesaja, Jeremia, bei Jona, wo wir gestern Abend gesprochen haben, oder durch Zeichen. Es wird den Rahmen sprengen, wäre übrigens auch vielleicht eine Predigtreihe wert, um die Zeichen zu sehen. Jesus schließt ihnen das Wort auf und das Wort steht auch uns zur Verfügung. Und Jesus lehrt, dass die persönliche Begegnung notwendig ist. Bei dem Mahl begegnet er ihnen wieder persönlich und sie erkennen es. Und auch uns ist sie möglich, denn wir haben einen lebendigen Herrn. Jesus hinterlässt uns auch zur Erinnerung den Tisch für das gemeinsame Herrnmahl zum Gedächtnis. Und ich glaube und hoffe, das gibt euch einen Eindruck, wie wichtig die Mahlzeiten für Jesus waren, wie sehr er sie gebraucht hat. Und dann kommen wir zum Punkt 2, der Bedeutung der Mahlzeiten für die Gemeinde heute, für uns.
Ja, dieser Punkt hieß auf Englisch the centrality of, und so ist die Zentralität, die hohe Bedeutung von Mahlzeiten mit Jesus für uns als Gemeinde. Ich glaube, das haben wir schon ein bisschen erkannt und viele von uns mehr und weniger und wir tun das, aber diese Reihe wird uns ein paar Mal die Augen öffnen, wie tief diese Mahlzeiten wichtig sind und was das für uns als Bedeutung hat. Also bei Mahlzeiten mit Jesus, Jüngerschaft, Gemeinschaft und Berufung. Das sind 3 wichtige Dinge, die geschehen am Tisch mit Jesus. Aber wie geht das heute? Jesus ist vor 2000 Jahren in den Himmel aufgefahren. Wie können wir hier und heute mit Jesus am Tisch sitzen, feiern, von ihm hören und mit ihm Gemeinschaft haben? Wir schauen in Matthäus 25. Nur ein paar Tage Vor seiner Kreuzigung saß Jesus mit seinen Jüngern am Ölberg, über das Tal nach Jerusalem blickend. Die haben viele Fragen gestellt und er lehrte sie mit mehreren Gleichnissen. Und am Ende sagt er, wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichen Glanz auf seinen Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war dürstig und ihr habt mich zum Trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich hungrig, dürstig, als Fremde, wann haben wir dich aufgenommen? Wann haben wir dich gesehen, und dass du an nichts anzuziehen hattest? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Und darauf wird der König ihnen antworten. Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Ist das nicht die klare Antwort auf die Frage, wie können wir das heute machen? Wenn ich das Leben in all seinen Höhen und Tiefen mit meinem Geschwister teile, gemeinsam essen miteinander, mich in Liebe um ihre Bedürfnisse kümmere, dann ist Jesus dabei. Dadurch verstärkt sich das Wir-sind-ein-Leib-Gefühl untereinander. Echte Kommunität kann entstehen. Schauen wir auf die Urchristen in Apostelgeschichte 2. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaß. Waren das Sozialisten, Kommunisten? Nee. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstige Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in den Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtige Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen bei ganzem Volk, nicht die Christen, aber ganzem Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Sie taten einfach das, was sie bei Jesus erfahren hat. In Vers 41 sagt, durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde. So entsteht Gemeinschaft unter uns und Wachstum durch seinen Geist und seinen Wirken. Ja, aber wie kann diese Art Gemeinschaft bei uns aussehen? Zugegeben, es war eine andere Zeit. Eine andere Zeit, eine andere Kultur. Aber wie schaffen wir das in unserer heutigen Kultur? Solche Gemeinschaft leben und pflegen. Ja, wir treffen uns wahrscheinlich nicht jeden Tag im Tempel, auch hier nicht. Und wir essen wahrscheinlich nicht jeden Tag zusammen und feiern das Herrnmahl untereinander. Aber wir können öfters anstreben, gemeinsam essen, das Beisammensein einfach genießen, uns austauschen über den Alltag und wie wir Jesus dabei erleben. Die Freuden und Sorgen des Lebens miteinander tragen, einander beistehen im Gebet. Lasst uns versuchen, einander in Gastfreundlichkeit zu überbieten, den manchmal unbehaglichen Prozess des Kennenlernens von Leuten, die ich nicht so gut kenne, das überwinden. Uns keine Sorgen machen, ob die Wohnung perfekt aussieht, bevor wir jemanden reinlassen. Zufrieden sein mit einfaches Essen. Man muss nicht das Allerbeste oder Neueste auf dem Tisch legen. Und vielleicht ganz spontan einladen, auch nach dem Gottesdienst. Eine Frage stelle ich euch, Petra hat schon das ein bisschen gespoilert. Wie viele Menschen in diesen, sie hatte schon die gleiche Frage gestellt oder was immer, wie viele Menschen in diesem Raum würdest du kennen, wenn nicht Jesus uns hier am Tisch seine Gnade versammelt hätte? Ich habe das überlegt diese Woche und dachte, oh, das sind vielleicht 5 oder 6 höchstens. Vielleicht die mir nahe leben oder sowas. Aber dass wir zusammen eine Gemeinschaft sind, ist nur durch Jesus, dass er uns gemeinsam an seinem Tisch gebracht, der Vergebung und der Erneuerung. Also Pastoren, wäre schön, Programme und Gebäude sind nicht die Gemeinde. Wir sind es. Und wir müssen uns anstrengen, bemühen, kämpfen um diese kostbare Gemeinschaft. Sowas kommt nicht einfach von alleine. Es hat Jesus alles gekostet. Es darf uns was kosten. In 1. Timotheus 2 lesen wir das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Ich war auch nicht dabei gestern Abend. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Dann sagt ihr was vor unserer Wahl? Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung annehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten, ist gut und gefällt Gott, unser Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie diese Wahrheit erkennen. Jesus liebt Menschen, alle Menschen. Er liebt mich, er liebt dich und er liebt alle, die um uns herum sind und will, dass sie gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Das wissen wir. Wie soll das passieren, wenn wir nicht für die Menschen um uns herum beten und uns für sie interessieren, so wie Jesus tat? In Offenbarung lesen wir aus den Sendschreiben, Offenbarung 3, das ist die Schreiben an der Gemeinde in Laodicea, schon sehr interessant, was er dazu sagt. Dann sagt er in Vers 20, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe. Das sagt er nicht zu den Nichtgläubigen, das sagt er zu der Gemeinde. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Jesus klopft an. Er will reinkommen, mit uns essen. Da am Tisch mit ihm. Da erleben wir Freundschaft, Beziehung und erneuerte Gemeinschaft. Ich habe es nicht verdient, auf seine Gästeliste zu sein. Aber so ist Jesus. Er kennt mein Herz und öffnet trotzdem sein Herz. Und wenn wir Menschen einladen an unsere Tische, bei uns zu Hause oder bei der Arbeit, in der Kantine, in der Kneipe, wo immer, dann öffnen wir ihnen eine Möglichkeit, eine Tür der Gemeinschaft mit Jesus zu erleben. Das ist, was wir tun, wenn wir Leute zu uns einladen und mit ihnen zusammen sind, weil Gott hat uns seinen Heiligen Geist in uns gelegt. Und wir öffnen damit eine Tür, nicht weil wir das sind, aber weil Jesus in uns ist, seine Liebe und seine Gnade zu begegnen. Und es öffnet die Möglichkeit, dass Fremde und Suchende zu Brüdern und Schwestern werden. Gott hat uns in Mühltal gepflanzt, weil er unsere Nachbarn liebt. Lass uns ihm nachfolgen und die Liebe, die wir empfangen haben, ganz praktisch leben und weitergeben. Amen. Ich gebe euch einen Filmtipp als extra nach dem Predigt. Es gibt ein tolles Film, das heißt auf Deutsch Babettes Gastmahl. Hat jemand hier das, kennt man das? Ja, gut. Ja, Festessen, ja, was immer. Babette ist eine Frau, die aus Paris fliehen muss wegen politischer Verfolgung. Und sie landet in Norwegen in eine sehr strenge, sehr pietätische Gemeinschaft, lebt mit zwei Schwestern, ältere Frauen, die Töchter von Pastoren sind. Und die lehren sie, wie sie mit Stockfisch und Brotsuppe so sie ernähren sollen. Sie wird, darf in diesem Haus leben und ist die Haushälterin und so weiter. Und am Ende der Geschichte gibt sie ein Gastmahl, weil sie Geld irgendwo gewonnen haben. Und sie macht einen absoluten Wahnsinnsmahl und langsam, Stück für Stück, taut dieses gesetzlich enge Gemeinde auf und es ist Freude wie im Himmel durch diesen Gastmahl. Und ich kann euch ermutigen, es ist kein christliches Film, aber hat sehr viel Göttliche in sich. So, wir haben die Möglichkeit, nachher Gemeinschaft zu haben. Wir freuen uns darüber, dass wir in diesem kleinen Raum das machen können. Ich lade euch alle dazu ein. Amen.